Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey ho Butterbierchen, herzlich willkommen zur letzten Folge des Buches. Wir sind am Ende vom Halbblutprinzen angekommen, beziehungsweise nicht ganz. Wir haben natürlich auch, wenn die Folge erscheint, am heutigen Tag, am heutigen Abend unserer Filmabend und dann gibt es natürlich nächste Woche noch die Filmfolge passend zum Filmabend. Wenn ihr Teil vom Filmabend sein wollt, dann hüpft auf den Discord-Server am 19.04.2024 um 19 Uhr drücken wir auf Play, dann starten wir alle separat unseren eigenen Film und können dabei ein bisschen schreiben, nicht wahr Nadine? Hallo erstmal, hallo in deinem Podcast.
Ja, ach so, hallo Stefan, ich bin auch da.
Ja. Letztes Kapitel, bist du aufgeregt?
Ja, oh, bin wirklich aufgeregt. Ich habe das heute Morgen ja vorbereitet.
Mhm.
Und es nimmt mich auch mit, das Kapitel, muss ich sagen.
Hat auch eine ganz interessante und eigene Stimmung, finde ich.
Ja.
Also das hebt sich dann doch von den anderen Kapiteln ab, auch von den anderen Buchenden. Da wird auf jeden Fall drüber zu reden sein.
Jawohl.
Bevor wir aber direkt zu thematisch werden, wollen wir uns natürlich erstmal bei jemandem bedanken, der uns jetzt seit neuestem auch bei Steady unterstützt. Nadine, du hast die News, du hast die Namen. Wer war es denn? Wer ist denn so gütig und unterstützt uns bei Steady?
Ja, das ist Timo. Genau, wie du schon gesagt hast, Timo unterstützt uns jetzt seit kurzem. Ich weiß gar nicht genau, wann die Mail aufgeploppt ist. Vor 2, 3 Tagen oder so. Vielen, vielen Dank, Timo. Das wissen wir wirklich sehr, sehr zu schätzen. Hoffentlich gefällt dir der Bonus-Content.
Und ganz bestimmt.
Ja, ich gehe da auch mal ganz stark von aus. Wie so ein Tiefstapler, ne?
Ich hatte, ja, und wenn nicht, ist, also man braucht ja nicht unbedingt die Bonusfolgen sich anhören, wenn man darauf keine Lust hat.
Ja.
Das ist ja auch einfach nur ein, oder es ist eine sehr nette Geste, um unsere Arbeit hier für den normalen Podcast einfach auch zu unterstützen, zu zeigen, dass man das wertschätzt. Das reicht ja. Da muss man ja gar nicht den Sondercontent unbedingt 100%ig mögen. Das ist nur so ein bisschen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, also vielen, vielen Dank, Timo, dass du uns jetzt unterstützt. Ich bin ja gestresst, Stefan.
Bist du?
Ja, ich bin wirklich gestresst. Und dann ist dieses Kapitel auch noch so stressig. Ich erzähle währenddessen, warum mich das Kapitel auch ein bisschen stresst. Ich fliege morgen in den Urlaub, also so eine Städtereise halt, fliegen nach Bologna. Und normalerweise, weiß ich nicht, zögere ich nicht alles bis so auf die letzte Minute heraus und weiß auch schon auf jeden Fall, was ich packe und habe dann auch schon, keine Ahnung, diese kleinen Probiersets oder so besorgt für Sonnencreme oder, ne, weil wir fliegen halt nur mit Handgepäck und dann darfst du ja nur 1 Liter mitnehmen und dann auch nur 100 Milliliter pro Behälter, ja, und so. Das habe ich, also diesen ganzen Kram zu besorgen, habe ich so wahnsinnig lange rausgezögert. Ich habe uns auch mega spät gefühlt, erst eingecheckt, obwohl das schon deutlich eher hätte funktionieren können. Aber vor allem packe ich mir den letzten Tag vor Abflug normalerweise nicht voll. Weil dann will ich mich ja schon mal drauf einstimmen und ne, den, so den letzten Rest so in Ruhe erledigen und so. Heute nicht. Heute nicht. Heute war mein letzter Arbeitstag vom Urlaub. Und das ist theoretisch auch völlig ausreichend. Also ich arbeite donnerstags nur bis 12. Das ist ja super entspannt. Also heute ist Donnerstag. Und dann treffe ich mich aber donnerstags immer mittags mit meinem Papa auf einen Kaffee. Und das ist unser wöchentliches Ritual. Und das möchte ich ja auch dann nicht verschieben oder so. Und das ist ja auch gar nicht stressig. Stressig ist, dass ich halt dann jetzt noch schnell den letzten Kram einkaufen musste. Und dann nehmen wir ja donnerstags auf, was ja theoretisch auch völlig in Ordnung gewesen wäre. Oder es ist ja völlig in Ordnung. Aber ich habe jetzt auch noch mich für Yoga eingeschrieben. Wir haben so eine App für Firmenfitness. Da kannst du halt allen möglichen Kram machen bei den ganzen Studios und Vereinen und so, die mitmachen. Richtig geil. Und ich habe gedacht, ach Yoga, das könnte mir gut tun. Das fängt halt heute an. Das hatte ich irgendwie nicht so. Mhm. Also ich hatte das nicht ganz auf dem Schirm, dass das der Tag vorm Urlaub ist. Und dann hatte ich mich auch noch mit meiner Mama verabredet und danach fahren wir noch in die Therme. Also es ist der ganze Tag voll. Ich bin ultra gestresst. Ich kann das ja, eh nicht.
Hey, auch gut, dass du dir so Termine da reingelegt hast in den Tag, die so ein bisschen den Stress reduzieren sollen. So Therme und Yoga ist ja eigentlich dann doch entspannt eigentlich.
Aber es stresst mich.
Aber wenn du jetzt von vornherein schon so gestresst bist, dann ist das vielleicht gar nicht so produktiv, wie man sich's gewünscht hätte.
Mhm, das ist eine Katastrophe. Aber es sind ja alles coole Sachen. Also mein Papa treffen, die Aufnahme, also hier auf der Butterbier. Das
ist einfach viel, ne?
Ja, das ist normalerweise so, ich sag mal, mein Wochenprogramm. Das mache ich alles an einem Tag und dann der Tag vorm Abflug und dann denke ich, scheiße, wenn ich aus der Therme komme, dann muss ich noch mein Shampoo umfüllen in diese blöden kleinen Behälter und ich bin einfach gestresst. Und dann muss ich mich mit diesem blöden Koffer noch auf die Waage stellen und dann, das stresst mich alles. Das finde ich nicht so toll. Und top, vergesse ich immer wieder, dass mich bestimmte Situationen verunsichern und denke, ja, cool, dann fängst du mit Yoga an. Geile Sache. Und jetzt denke ich, ich komme da hin und alle denken, was ist das denn für eine? Warum? Warum denke ich das? Ich denke dann, die mögen mich alle nicht. Und das ist ja ein Anfängerkurs, die werden sich alle nicht kennen. Aber bei mir werden die bestimmt denken, was macht die denn hier? Hä?
Klar, ganz bestimmt.
Wieso?
Nur gut. Dann gucken wir mal, dass du genügend Zeit noch nach der Aufnahme hast, um all deine Sachen zu erledigen. Und dann springen wir einfach direkt ins Kapitel. Und das Weiße Grabmal heißt das gute Stück. Ja, ist natürlich jetzt irgendwie so eine Sondersituation, ne? Also Dumbledore ist immer noch gerade erst frisch verstorben. Und jetzt geht's natürlich darum, wie geht's weiter. Und am Anfang wird direkt erstmal klargestellt, okay, der Unterricht fällt aus, Prüfungen fallen aus, ne? Eigentlich soll die Schule jetzt ja sofort geschlossen werden nach dem Begräbnis. Darauf hatte man sich dann ja dann doch geeinigt. Und in der Zwischenzeit, bis das irgendwie organisiert wird, das ist anscheinend so eine Woche, da ist jetzt einfach frei, ne? So ein bisschen Leerlauf, die Leute oder die Eltern, die ihre Kinder nach Hause holen wollen, die können das halt machen. Und die Leute, die da bleiben wollen, die können halt dann auch da bleiben. Mhm. Aber es ist so ein bisschen, jeder guckt, was er machen möchte. Jede Familie guckt, wie sie da irgendwie sich positionieren vielleicht auch. Oder ob sie jetzt erstmal in Sicherheit gehen wollen. Weil das ist natürlich auch ein Event, wo man vielleicht auch mit Angriffen rechnen könnte. Mhm. Ne? Also ist vielleicht gar nicht so ungefährlich. Wobei dadurch, dass natürlich dann auch vom Ministerium dann viele Leute anwesend sind, ist vielleicht dann auch nochmal so das Sicherheitsaufkommen ein bisschen zu groß. Vielleicht, dass man sich da wirklich so eine Zielscheibe auf den Rücken
packt.
Malt?
Ja.
Keine Ahnung. Nee, also es ist eine komische Stimmung, ne? Direkt von Anfang an und das zieht sich auch durch das Kapitel durch.
Ja, ich habe im Internet in Foren die Frage gelesen, warum nehmen die Leute denn die Kinder dann frühzeitig aus der Schule raus? Und ich denke, ja, also offensichtlich ist Hogwarts jetzt nicht so sicher, wie man das immer gedacht hat. Da ist jetzt was Schlimmes passiert und wahrscheinlich denken sich auch viele, ich habe ja mit der ganzen Sache nichts zu tun, dann ist mein Kind ja bei mir zu Hause sicherer, könnte ich mir vorstellen. Also ich fand die Frage so ein bisschen komisch.
Ja, nee, also ich kann das schon gut verstehen, dass man sagt, naja, also hier ist gerade der mächtigste Zauberer unserer Zeit quasi gestorben oder umgebracht worden. Mhm. So sicher ist es dann wohl da nicht und vielleicht fangen die Ferien jetzt einfach ein bisschen früher an. Natürlich wäre es auch schön gewesen, ne, wenn man sich bei der Beerdigung auch von Dumbledore oder generell so verabschieden könnte. Und aber da hat ja auch jeder irgendwie selbst so einen eigenen Bezug zu der Person. Vielleicht auch, also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die da gar nicht so einen engen Draht zu haben. Dann bei den Todessern-Familien, da ist vielleicht auch so ein bisschen so, ja, dann nehme ich die jetzt einfach schon mal runter, so, pff, ist ja jetzt eh egal. So, da muss man vielleicht auch gar nicht so eine große Angst davor haben oder so. Und am Ende, weiß ich nicht, ne? Also da gibt es halt viele Gründe, warum man jetzt das Kind von der Schule nehmen könnte.
Mhm. Ja. Ich finde das irgendwie so cool, dass so viele Leute kommen. Also Dumbledore war ja auch wahnsinnig alt. Der war ja über 100, glaube ich. Mhm. Deutlich über 100. Und hat ja wahrscheinlich in seinem Leben schon sehr, sehr viele Menschen begleitet. Ich meine, dass ja sogar das Ministerium, boah, übernachten die in der Schule? Ich weiß es gar nicht, aber ja. Die essen ja auf jeden Fall, die übernachten ja, ja. In der Schule, ne?
Die übernachten
ich
bin mir jetzt nicht
mehr ganz sicher.
Also,
ist auch komisch.
Scrimgeour ist auf jeden Fall dort einquartiert. Generell, man könnte man ja auch sagen, okay, vielleicht sollten die dann lieber in Hogsmeade irgendwo wohnen, aber das ist halt auch total ausgebucht. Jedes Zimmer ist belegt. Alle wollen zur Beerdigung kommen, wo ich mir auch denke, naja, also die können alle apparieren und wenn nicht mit Flohpulver reisen, man muss jetzt nicht unbedingt eine Woche vorher schon in Hogsmeade da sein. Also das, also, ne, aber hey, ich glaube, da ist es dann mehr so, dass das so bei den Muggeln ist, ne, dieses Zusammensein und auch so ein bisschen, ja, also das, da nimmt es dann vielleicht doch den Zauber, wenn das alles zu magisch und zu pragmatisch ist. Da ist es dann einfach schöner, dass die dann alle an einem Ort sind. Und dann ist dieses muggelartige Begräbnis vielleicht ein bisschen netter.
Mhm.
Nee, aber die Ministeriumsleute, die wohnen in der Schule, ist ja auch irgendwie so wahrscheinlich ne, also die haben ja dann doch irgendwie nochmal eine andere Stellung, auch in der Zusammenarbeit mit der Schule. Und ich glaube, da kann dann auch so eine McGonagall gar nicht so viel dagegen machen, wenn dann die sagen, hier, wir wollen gern hier wohnen und man hat Räume frei. Dann sagt man nicht, ja, aber meine Freunde, die wollten ja jetzt noch kommen. Hm. Ne, also ist ein bisschen schwierig, da kann man schon verstehen, dass vielleicht die eine oder andere Person eben dann auch in Hogwarts wohnen kann in der Zeit.
Dann gibt es für mich so einen kleinen Flashback irgendwie zum letzten Buch, weil Harry da ja in den letzten Kapiteln auch mit dem Tod eines ihm nahestehenden Menschen zurechtkommen muss, das Sirius eben. Sein Gefühlsleben wird da, finde ich, schon anders beschrieben, aber auch da ist so schönes Wetter und irgendwie wüsste man, okay, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte man die Zeit hier schön genießen können, weil das ist ja auch das, was Harry sich denkt. Er verbringt die komplette Zeit mit Ron, Hermine und Ginny und es ist halt wirklich schönes Wetter und die Vorstellung eben, okay, Ginny wäre jetzt eigentlich mit ihren Prüfungen durch, man könnte jetzt die letzten Schultage einfach wunderbar in der Sonne genießen und schöne Zeit miteinander verbringen, aber der Tod von Dumbledore liegt natürlich über allem.
Ja.
Und ich meine, genau, da wird es ja auch schon erwähnt, dass er etwas vor sich her schiebt, was er eigentlich machen müsste, aber was er nicht machen möchte. Oder von dem er denkt, dass er es machen muss, aber er möchte es nicht tun.
Und ja, also da wird schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass er diese Beziehung zu Ginny kappen möchte.
Mhm.
Wo, da habe ich mir direkt schon gedacht, so ernsthaft, also das wird vielleicht auch ein bisschen ein schwieriges Kapitel. Also in dem Moment, wo ich es gelesen habe, dachte ich mir so, oh, es kommt hier so Heldenmut und so, oh nee, ich bin so weise und ich verstehe es nicht so richtig.
Mhm. Sollen wir jetzt schon drüber sprechen, weil ich habe da auch was dazu zu sagen.
Können wir jetzt schon machen, ja. Also Harry beendet ja auch im Endeffekt die Beziehung.
Genau.
Und Ginny ist auch total verständnisvoll am Anfang.
Sie
so,
hat,
ja,
schon,
nee,
hat schon geahnt.
Ich wusste es, du bist ja, du willst so was Edles machen. Und allein das ist schon eine richtig dämliche Szene, finde ich, wie Ginny das so total verständnisvoll ist und einfach auch dieser Moment wird ja so beschrieben mit, dass sie wusste, dass, oder dass die sich sowieso gerade blind verstehen und das ist auf einmal alles so ein bisschen zu intensiv, finde ich, dafür, dass man die gar nicht so viel erlebt hat. Und dann ist es halt wirklich so, Harry geht auf große Reise und Ginny, die kann es verstehen, sie bleibt gerne zu Hause. Sie möchte auch gar nicht mit, auch wenn sie vielleicht eine gute Verstärkung fürs Team wäre oder so. sie bleibt zu Hause, damit sie in Sicherheit ist. Und zum Beispiel so jemand wie Snape oder Voldemort, die könnten ja gar nicht wissen, dass Harry irgendwas für Ginny mal übrig hatte oder hat. Und wenn die jetzt einfach nur sagen, wir sind nicht mehr zusammen, dann ist Ginny ja in Sicherheit. Das ist ja logisch.
Das, also, das ist so mein größter Punkt, den ich dazu habe, dass ich denke, das ist ja halt einfach wirklich offensichtlich.
Also, ja, also sie ist ja überhaupt nicht irgendwie in Sicherheit jetzt. Sie ist einfach nur nicht mit, also die beide sind traurig, weil es vorbei ist. Das ist so.
Also, und okay, selbst wenn man jetzt denken würde, ja, dann trennen die sich halt. Sie ist halt trotzdem auch immer noch Rons Schwester. Also,
ja,
und
auch.
Harry ist also, halt einfach Harry. Der würde ja nicht denken, oh, ist mir egal, was mit der allen jetzt passiert, ist ja meine Ex.
Ja, die also, Gefühle sind vorbei. Also, ja. Wir haben ja gesagt, wir sind nicht mehr. Vielleicht ist, weißt du, wenn das eine andere Art Buch wäre, dann wäre das jetzt so ein typisches Ross and Rachel, we are on a break Ding. So, dass man sagt, okay, ich mag dich, aber ich würde auch mal irgendwie gerne mich mit anderen Leuten treffen. Weißt du, so eine Art Buch. Und Harry hält sie sich warm und Ginny ist so verliebt und weiß, dass die Beziehung eigentlich vorbei ist. Aber sie sagt dann so, ja, nee, klar, gerne, machen wir so. Und
hab ich auch schon mal gedacht.
Och ja. Nee, weißt du, so eine Sache. Und dann denkst du einfach nur, das ist doch jetzt hier irgendwie alles ein bisschen dumm.
Ja, ich finde die Szene tatsächlich auch nicht so cool. Also da finde ich das restliche Kapitel deutlich stärker. Es ist halt am Ende einfach Mittel zum Zweck, dass das goldene Trio halt zusammen ist, ne?
Das goldene Trio, und ich denke, ja, das wird dann halt fürs nächste Buch irgendwie. Vielleicht wäre da eine Person mehr nicht ganz so cool. Vielleicht hatte man eher Ideen für drei Leute nur und so eine Vierergruppe. Obwohl andererseits, weißt du, wenn dann auch so Ron und Ginny irgendwie noch so ein bisschen so eine Geschwisterkabbelei die ganze Zeit haben und dann die sich irgendwie auf die Nerven gehen, könnte natürlich auch interessant sein, ne? Aber
ich finde halt schon, dass es zur Figur Harry passt, dass er so viele Leute wie möglich schützen möchte. Er wollte ja ursprünglich halt ja ganz alleine jetzt gehen. Also wir erfahren ja dass Hermine und Ron am Ende sagen, nee, wir kommen mit. Aber da kommen wir ja später noch zu. Aber ich finde, dass es zum Charakter an sich schon passt, dass er möglichst wenig Leute dabei haben will, weil das halt wahrscheinlich gefährlich wird, was er vorhat. Ich finde halt dieses Schuss machen an sich, das tut nicht Not.
Nee, es ist ein Fuckboy-Verhalten hier von
Harry.
Nee,
das sehe ich nicht. Nee.
Doch, also klar, also wenn, ja, nicht ganz, du hast recht, aber es ist kurz davor. So, wenn man jetzt nicht wüsste, dass Harry ja so ein perfekter Typ ist, dann, naja. Also ich weiß es nicht. Ich finde es nicht so richtig gut gelungen, dass man hier diese Beziehung beendet oder beenden muss, damit Harry jetzt im nächsten Buch mit Hermine und Ron alleine unterwegs sein kann. Es ist einfach irgendwie komisch.
Andererseits, was will, ja, keine Ahnung, gibt's für diese Probleme, also die einzige Lösung wäre ja, er nimmt sie mit auf das, was er vorhat, weil ich meine, so eine Eule schicken auch irgendwie eher schwierig oder so, ne? Oder sich treffen. Keine Ahnung,
ja,
was dafür.
Nee, das wäre nicht möglich. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass so eine Molly oder ein Arthur dann Riegel vorschieben, dass Ginny die drei begleitet, weil sie sagen, nee, du gehst in die Schule oder du bleibst hier, aber du bist halt nicht volljährig. Und solange wir da irgendwie noch ein Wörtchen mitzureden haben, passiert das hier nicht. Weißt du, das wäre halt die einzige Möglichkeit, die neben diesem Schluss machen, überhaupt Bestände, dass man nur die drei auf diese Reise schickt. Aber ob man das jetzt, also ob das die beste Lösung wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist natürlich auch interessant, dass man sich das weiterhin diese Beziehung offen lässt, ne? Also, dass man immer noch sagen kann, okay, am Ende sind die wieder zusammen und es ist nicht irgendwie dumm, weil eigentlich gab es ja diese große Schlussmach-Szene im sechsten Buch am Ende. Sondern dass man dann wirklich nach diesem Krieg, dann der ja bald, oder der ja schon ausgebrochen ist, dass man dann einfach sagen kann, ja, und dann lebten Harry und Ginny glücklich bis an ihr Lebensende.
Wenn alle überleben.
Ja, beziehungsweise wenn alle wieder auferstehen, die wichtig sind für diese Beziehung.
Ach so. Ich wollte dazu irgendwas noch sagen. Achso, lustig wäre natürlich so eine richtige Schlussmachszene, also so eine heftige Schlussmachszene gewesen, oder? Die hätte das Kapitel nochmal ein bisschen aufgewiegelt.
So. Ja, also das, da hätte man dann ein bisschen mehr Zeit gebraucht natürlich. Mhm. Und dann wäre natürlich auch die Vereinigung im nächsten Buch wirklich schwierig, ne? Also das wäre dann ein bisschen, da müsste erstmal wieder viel Zeit auch investiert werden, damit die sich wieder annähern und auch einander vertrauen und so. Das ist natürlich jetzt nicht so ein Rom-Com-artiges Ende dann, sondern ist ein bisschen holpriger. Mhm. Aber so kann man das ja easy wieder erzählen, ne? Dann kann man am Ende sagen, oh, Voldemort ist tot, jetzt können wir endlich wieder glücklich sein.
Das wäre schön.
Ja, werden wir mal sehen, wie das dann läuft. Wir haben ja jetzt noch so ein paar andere Schicksale, mit denen wir uns beschäftigen. Und zwar Neville, dem geht es eigentlich soweit ganz gut, ne? Er und Luna helfen sich jetzt so ein bisschen, die sind anscheinend jetzt auch so ein bisschen Freunde geworden. Und Harry denkt da auch nochmal drüber nach, so ja, ey, die haben die DA wirklich vermisst, weil die haben ja sonst keine Freunde. Und hätte man auch vielleicht dann einfach nochmal im 6. Buch weitermachen können, haben sie nicht, weil der Krieg ist ja auch so wichtig. Und dann noch mehr gut ausgebildete Kleinen oder Halbwüchsige wäre natürlich echt blöd, ne? Weil dann, weiß nicht, das wäre ja nicht so schlau. Umbridge ist ja nicht mehr. Deswegen
brauchen wir nicht mehr.
Da braucht man dann auch nicht mehr, sich gegen Voldemort zu verteidigen. Ja, und dann geht es natürlich auch noch so ein bisschen um Snape. Der wird natürlich gesucht, aber Harry ist sich auch sicher, den findet das Ministerium jetzt auf keinen Fall. Also das ist,
das wäre auch für die Geschichte irgendwie,
ja, der braucht einen anderen Bogen. Also da kann jetzt nicht irgendwie in den Sommerferien einmal kurz der Tagesprophet sagen, naja, Snape wird gefunden, so ein paar Auroren sind mal bei dem Haus da im, wie heißt das nochmal?
Spinner's End.
Spinner's End. Sind mal in Spinner's End vorbeigeschneit.
Geklopft.
Da saß er, hat die Tür aufgemacht und war so, oh, ach, die Auroren. Na,
ärgerlich.
Ja.
Ja.
Ich ergebe mich, Hände hoch. Ja,
ja,
also das wird nicht passieren. Da bin ich aber sehr gespannt, wie es mit Snape weitergeht.
Es wird ja auch noch mal ganz kurz auf Fleur und Bill eingegangen. Und dass Bill halt sagt, ja, er hat jetzt irgendwie eine Vorliebe für blutige Steaks. Und Fleur, ich finde es so cool, dass sie dann sagt, ja, es ist auch gut, wenn er mich dann heiratet, weil ihr esst euer Fleisch eh zu durch. So, finde ich gut. Sie ist sehr pragmatisch, gefällt mir. Und dann kommt ja noch wieder so ein schwacher Moment von Ginny, muss ich ja sagen, ja, wenn Mama das okay findet, dann finde ich das jetzt auch okay. Ach mein Gott, naja, aber
ja, generell, also ich finde, es gibt schon so ein paar Stellen in diesem Kapitel, wo man echt Probleme mit haben könnte, ne? Also auch gleich bei der Beerdigung, also da kommen wir gleich zu.
Dann kommen wir ja zu, also quasi zu RAB, also Hermine sagt, hier, ich habe was rausgefunden, und Harry hat dann halt die Hoffnung, dass sie rausgefunden hat, wer RAB sein könnte.
Hätte Harry mich mal gefragt, ne? So. Ich hätte direkt eine Antwort gewusst.
Ja.
Und nicht erstmal so in die Bibliothek gehen und gucken, so ob es richtig ist, ist ja erstmal egal, aber ich hätte zumindest eine Idee gehabt.
Ja. Das stimmt. Er sagt sich im Kopf auch, also wir tauchen ja die ganze Zeit wieder in seinen Kopf ein, und er sagt sich im Kopf halt auch die ganze Zeit diese Gegenstände eben vor, die ein Horcrux sein könnten. Das Medaillon, der Becher, die Schlange, etwas von Gryffindor oder Ravenclaw. Dann geht es wieder von vorne los. Das Medaillon, der Becher.
So ein bisschen wie diese Todesliste von Arya Stark in Game of Thrones. Ne?
Ah, die sagt sich das auch immer vor.
Die,
ne?
Namen, die,
ja,
sie,
stimmt,
umbringen möchte.
Ja. Haben wir das schon mal gemacht, dass du eine Einschätzung abgibst, was sonst noch ein Horcrux sein könnte?
Ja, warte mal. Also, was fährt denn noch frei? Irgendwas von Gryffindor, von Ravenclaw und von, das war's, ne? Hufflepuff. Irgendwie die drei Sachen, oder? Nee, Hufflepuff
ist
war
der
ja
Becher.
Der Becher.
Genau.
Ja, dann wäre ja nur die Frage, irgendwas von Gryffindor und irgendwas von Ravenclaw. Da ist ja dann der Gegenstand nicht fix. Und bei Gryffindor bin ich ja immer noch der Meinung Harry, weil cooler Horcrux.
Mhm.
Und dann Ravenclaw, da weiß ich nicht. Also, wie heißt die Person nochmal überhaupt, die das Haus gegründet hat?
Rowena Ravenclaw.
Ja.
Hm.
Ja, also zu Rowena hat man ja bisher noch recht wenig irgendwie erfahren. Mhm. Also da schwierig, da jetzt irgendeinen Gegenstand rauszupicken. Mhm. Irgendwas Metallisches, ne, wäre ja, glaube ich, so, wenn es jetzt keine Person oder kein Lebewesen wäre, wäre irgendwas aus Metall, glaube ich, so der Klassiker, irgendein Artefakt oder so oder irgendwas Wichtiges, was man mit der Person verbindet.
Mhm. Ach ja, genau. Dann kommen wir eben darauf zurück, was Hermine gefunden hat. Also sie hat zum Beispiel zwei Personen mit dem Namen gefunden, aber sagt, also das hat irgendwie so nichts mit Voldemort auch zu tun. Mhm. Aber sie kommt nochmal auf den Halbblutprinzen zu sprechen. Mhm. Und zwar, dass die Eileen
Prinz
obwohl wahnsinnig gut, glaube ich, im Zaubertrank machen war. Und eben ein Muggel irgendwann geheiratet hat, Tobias Snape. Und die dann eben gemeinsam ein Kind bekommen haben. Und dass Snape nun mal der Halbblutprinz ist, das, ja, Harry macht das halt schon ziemlich fertig, finde ich. Und er sieht dann aber so eine Verbindung, Lord Voldemort, der Halbblutprinz, ne? Also die beiden haben Muggelväter und tun aber so, als wären sie reinblütige Zauberer und so. Und er sagt, dass das ein bisschen scheiße ist, dass ihm das jetzt nicht eher aufgefallen ist. Ja.
Ja, aber finde ich auch, ist ein bisschen eine Nullgeschichte. Also, dass man das jetzt nochmal irgendwie aufräumt und dass Hermine einfach nur sagen konnte, ich habe recht. Das ist so, ich weiß es nicht. Also ja, okay, dass du das jetzt nochmal hier gesagt hast, dass da so eine kleine Verbindung zwischen Snape und Voldemort ist, die so ein bisschen ihren Hintergrund aufpolieren wollen vor den ganzen anderen Leuten oder wollten, weil es war ja anscheinend niemand so richtig bewusst, dass Snape sich Halbblutprinz genannt hat. Ja, also da dann vielleicht so ein bisschen die Verbindung zu sehen, ist okay. Aber dieses Hermine kommt nochmal am Ende vom Kapitel vorbei und oder am Ende vom Buch vorbei und sagt, naja, ich hatte ja halt doch recht. Ist so ein bisschen.
Das verstehst du falsch, Stefan, weil was sie eigentlich sagen möchte, ist nämlich nicht, dass sie im Recht ist, sondern dass er sich zu viel Schuld gibt und dass sie zum Beispiel dachte, der Prinz hätte eine fiese Art von Humor. Aber es konnte ja keiner ahnen, dass er ein Mörder ist.
Ja, das ist nämlich jetzt auch so eine Sache. Ne? Da geht es ja auch bei der Beerdigung viel nochmal drum. Oder generell geht es in diesem Kapitel so ein bisschen drum, wie man alles das zutraut, dass sie Mörder sein könnten und so. Und bei Snape hätte man es sich nie vorstellen können. Und dann war er doch ein Mörder. Und ich denke mir die ganze Zeit, alle Leute, alle Erwachsenen, die sie kennen, haben doch in diesem Krieg irgendwie überlebt oder sogar gekämpft und alle, also vor allem Harry findet das ja richtig toll, dass die da in diesem Krieg gekämpft haben und so. Und so ein Mad-Eye Moody zum Beispiel mag der ja, ein Dumbledore mag der. Und das sind doch auch alles Mörder. Also das ist doch, das kannst du mir ja nicht erzählen. Also da sind die Kinder natürlich auch ein bisschen naiv vielleicht, aber also so ein bisschen nachgedacht könnte man, also ne? Und dann kommst du halt da drauf, dass das alles Mörder sind um die herum. Diese ganze Beerdigung besteht wahrscheinlich nur aus Mördern. Und dann jetzt da so geschockt zu sein, dass Snape jetzt hier ein Mörder sein konnte und dass man das dem nicht zugetraut hätte, das finde ich schon ein bisschen low.
Ich glaube, dass man es ihm nicht zugetraut hat, dass er jemand von der guten Seite umbringt.
Ja.
Ja.
Aber das wird ja auch eigentlich bedeuten, dass das Leben von jemandem Guten mehr wert ist als von jemandem Schlechten. Und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig.
Ich glaube, dass gefühlt, und ich kenne das ja von mir auch, in Fantasy-Büchern ganz andere Regeln gelten. Also das hier ist ja Urban Fantasy, da ist es noch nicht so ganz so stark, aber auch diese ganzen Romantasy-Bücher, die ich lese, da bringen die alle Leute um. Und du bist ja trotzdem der übelste Fan von diesen Personen, weil die bringen ja die richtigen Menschen um, die bringen ja die Bösen um, die andere auch schon umgebracht haben und die man nur so stoppen kann, indem man sie umbringt, weil ansonsten würden sie niemals aufhören, weil die auch so mächtig sind und aus jedem Gefängnis ausbrechen könnten, so.
Ja,
Das ist dann das Schöne und Einfache an Fantasy, weißt du? Mhm.
Aber jetzt, also, okay, wenn wir das so sehen, fair enough, aber dann ist man doch trotzdem schockiert davon, dass der hier einfach jemanden umgebracht hat.
Ja, aber wie gesagt, bei Fantasy halt irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, da setze ich auch so ganz andere Maßstäbe. Aber deswegen macht mich Fantasy ja auch nicht so fertig. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich kann keine Krimis lesen, weil das für mich so real ist. Und diese Dinge, die passieren, die könnten halt im realen Leben passieren oder die passieren ja auch. Also Menschen werden umgebracht. Und in Fantasy ist das so, ach, da wurde jetzt ein Fae umgebracht. Das ist schade für ihn, aber berühren tut es mich jetzt nicht. Es ist irgendwie anders, weiß ich nicht. Ja, macht mich auf jeden Fall zu einem schlichteren Menschen, muss ich sagen, weil das sind andere Regeln. Das nehme ich einfach auch so hin. Ich glaube, dann kommen wir auch schon relativ zügig zur Beerdigung, beziehungsweise kurz noch gibt es diesen Blick auf Crab und Goyle, die am Slytherin-Tisch eben zusammen sitzen und so tuscheln. Und dann kommt Harry der Gedanke, dass das halt so merkwürdig ist, dass so der Anführer von ihnen nicht da ist. Also die sehen fast so ein bisschen verloren aus. Das finde ich irgendwie nochmal so eine interessante Beobachtung.
Ja, und wir erfahren natürlich auch so ein bisschen was über das Innenleben von Harry und dass er Malfoy ja irgendwie gar nicht so viel Schuld jetzt bei ihm ist und schon auch sowas wie Mitleid und Mitgefühl für ihn empfindet und sagt, ja, ey, also eigentlich wollte er gerade ja nicht mehr Dumbledore umbringen, sondern eigentlich, oder er hat es vielleicht auch gar nicht gekonnt einfach, aber der hat ja so viel Angst vor Voldemort und womit wird Voldemort ihn jetzt bald erpressen? Und dass Harry jetzt so ein bisschen seinen Horizont erweitert und denkt, ey, nur weil Malfoy vielleicht Pech mit seinen Eltern gehabt hat, muss er jetzt kein schlechter Mensch sein und man kann trotzdem auch Mitgefühl mit ihm haben. Das ist ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, ne? Auch bei Harry.
Ja, finde ich auch. Dann geht's doch tatsächlich zur Beerdigung, die eben draußen auf dem Gelände stattfindet. Und es ist wieder ein sehr schöner Tag und Harry sieht eben, welche Leute da sind, wie viele Leute da sind und wie viele unterschiedliche Leute da sind. Und das finde ich auch super spannend. Also es wird ja beschrieben, dass da Leute vom Phönixorden sind, also Kingsley und Mad-Eye Moody, Tonks, deren Haare wunderbarerweise wieder von einem höchst leuchtenden Rosa waren. Und sie hält anscheinend mit Lupin Händchen. Das finde ich gut. Mr. und Mrs. Weasley sind natürlich da, Bill und Fleur, Fred und George.
Rita,
das findet Harry jetzt irgendwie nicht so cool, kann ich auch verstehen. Madame Maxime ist da, Tom, also vom tropfenden Kessel, Mrs. Fick ist da, dann die Bassistin der magischen Musikgruppe Schwestern des Schicksals, Annie Prang, Madame Malkin und dann einige Leute aus dem aus Hogsmeade zum Beispiel. Die Schlossgespenster sind da. Ja, und natürlich eben ganz, ganz viele SchülerInnen. Das ist wirklich eine wahnsinnig bunte Mischung. Und dann kommen ja auch noch die Leute aus dem Ministerium, also ein Cornelius Fudge, dem ich das tatsächlich abnehme, dass ihn das trifft mit Dumbledore. Das glaube ich schon, auch wenn er im letzten Buch so gegen ihn gearbeitet hat. Bei Umbridge glaube ich das nicht. Ist ja scheißegal.
Ist ein Pflichttermin.
Ja, ein politischer Termin. Man muss man muss aufkreuzen, klar. Und man muss dann natürlich auch traurig gucken, das ist natürlich auch ganz klar. Und dann geht das ja so los, dass Musik erklingt und das ist dann eben aus dem See. Mehr Menschen singen, das finde ich irgendwie ein schönes Detail. Also dass halt wirklich so ganz viele unterschiedliche Gäste bei dieser Beerdigung sind, das gefällt mir sehr gut. Und die Musik nimmt sie ja dann auch offensichtlich alle mit. Und dann kommt der Moment, bei dem ich heute Morgen das erste Mal geheult habe. Das ist, wenn Hagrid eben durch die Reihen geht und Dumbledores Leichnam
vorbeibringt.
Ja, das finde ich.
War ja klar, dass du geweint hast, weil du bist ja ein Mädchen. Weil Harry und Ron, die sind ja keine Mädchen und die weinen auch nicht. Also später Ron schon? Dann schon noch mal so ein bisschen, aber Ron ist ja eher auch uncooler als Harry. Aber Harry ist ein harter Hund, das ist nämlich ein Mann und Männer weinen nicht. Und deswegen weinen in dieser Szene auch nur Ginny und Hermine.
Meinst du, man würde das, nicht die Autorin, aber so allgemein, meinst du, das würde man heute anders schreiben?
Heute würde man es anders schreiben.
Ja, das
also ich finde es echt komisch. Also gerade Harry hätte, es muss ja nicht so sein, dass alle jetzt weinen, ne? Also es kann ja auch, ich finde es eigentlich auch okay oder auch gut, dass Ron zum Beispiel später erst weint und ihn das mitnimmt. Aber man hätte es auch irgendwie anders machen können, dass zum Beispiel Ron jetzt in dem Moment weint und Hermine später. Aber jetzt gerade ist es halt wirklich so, dass diese, dass Ron und Harry so als Männer erstmal oder als Jungen jetzt hier erstmal nicht weinen. Und da habe ich mir echt beim Lesen so gedacht, so ernsthaft, so warum? So, das könnte man doch jetzt auch einfach ein bisschen dieses Stereotyp ein bisschen brechen. Mhm. Oder ja.
Ich muss ja sagen, ich war zum Glück noch nicht auf vielen Beerdigungen, aber dort, wo ich war, habe ich seltenst einen Mann weinen sehen. Also wenn dann so dieses, ja tatsächlich, wenn dann dieses verstohlene so eben auch wegwischen, ne? Aber also bei meinem Opa zum Beispiel auf der Beerdigung, da habe ich gedacht, ich störe hier gerade die Gesellschaft, weil da konnte ich mich ja, also ich konnte das gar nicht mehr drin behalten. So. Mhm. Und das war ja auch häufig was Familiäres. Und ich würde meine Familie als sehr warmherzig und offen und auch, ich sag mal, gefühlsbetont beschreiben. Und trotzdem ist das ja dann offensichtlich so drin. Ne? Und
das finde ich total drin in der Gesellschaft.
Das ist so traurig. Also, und auch, das ist doch auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist.
Nö, das, also ich kenne das ja auch von mir. Ne? Also ich weine natürlich auch, weil ich kein gefühlskalter Mensch bin.
Ja.
Aber also ich tue mich schon schwer, wenn ich irgendwie in Gesellschaft traurig bin, dass ich da dann irgendwie weine. Zum Beispiel kann ich bestimmte Arten von Filmen einfach nicht gerne gucken oder gucke ich nicht gerne, wenn ich da irgendwie mit Personen im Raum bin. Und das können auch Personen aus meiner Familie sein oder so. Aber man, ja, also es ist natürlich schon so ein bisschen anerzogen, dass man
als Junge nicht weint.
Ja.
Ja.
Und das ist furchtbar. Also das macht ja auch null Spaß.
Nee.
Und das ist, ich glaube auch fest daran, dass das sehr, sehr schlecht für einen selbst einfach ist, weil man sich ja total kontrollieren muss.
Ja.
Und das ist da irgendwie so ein Druck gibt, ist total blöd.
Finde ich auch.
Ja, ich weiß nicht.
Für mich war es ganz gut, weil dann hatte mein Bruder genug Kapazität, um mich zu trösten. Ich konnte er es gar nicht hingekriegt. Mhm. Aber natürlich ist das nicht gut.
Nee.
Und vor allem immer so dieses, ja, Frauen sind so emotional. Ja, genau, weil Wut, was ja so eine, ich sag mal, eine typisch männlich zugeschriebene Emotion, das ist auch eine Emotion. Sorry. Ja. Das finde ich so albern, naja. Ja, aber ich hoffe auch, wenn heute Kinder oder generell Bücher, aber vor allem eben auch Kinder- und Jugendbücher geschrieben werden, dass dann auch Jungs weinen dürfen. Und nicht nur so verschämt,
ich
drück mir das weg. Ja, mir brennt es in der Kehle, ich muss ein bisschen schlucken, sondern dass man halt auch einfach mal weint, weil das ist halt normal, das ist eine normale körperliche Reaktion, weiß nicht. Ja.
Ja, schade. Es tut ja auch, also es tut ja jedem gut. Es tut einem selbst gut, wenn man weint. Es tut anderen Männern gut, wenn man weint, weil man dann ja auch irgendwie, vielleicht sich sicherer fühlt, um selbst weinen zu können. Das tut anderen oder Mitmenschen generell gut, wenn eine andere Person weint, weil man sich ja dann auch auf die Gefühlswelt einer anderen Person viel besser einstellen kann. Also man freut sich ja auch oder man durch so ein Lachen ist natürlich ja auch irgendwie einmal schön, dass jemand lacht, ne, weil man dann merkt, okay, eine Person findet gerade etwas lustig oder ihr geht's einfach gut oder hat einfach gerade viel Spaß. Aber du kannst ja auch mal einfach so eine Emotion oder so eine Stimmung besser greifen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, heutzutage würde man das schon ein bisschen anders schreiben. Mhm. Ich finde es aber gut, dass dann nachher eben Ron auch noch so eine Träne verdrückt. Ich habe in dem Moment, als diese erste Szene jetzt von dieser Beerdigung beschrieben wurde, habe ich mir aber gedacht, wow, also wäre cool geworden.
Habe ich zum Beispiel gar nicht, weil ich das ja einfach schon wusste. Also es war jetzt überhaupt nichts Neues, das zu lesen. Und mich holt die Beerdigung im Allgemeinen auf jeden Fall voll ab. Obwohl
die ist sonst gut geschrieben, finde ich. Also
und wir kriegen ja aber von dem Prozedere an sich eigentlich gar nicht so viel mit. Also wir sind ja immer noch eben in Harrys Kopf, der sich umschaut, der dann sieht, dass Hagrid da mit Grove sitzt, was mich für Hagrid sehr freut, weil ich glaube, da zieht er auch ganz viel raus. Dann wird ja auch beschrieben, und da kommen wir so ein bisschen auf dieses, hier, du hast ja gerade über Lachen gesprochen, Rob tätschelt dann ja Hagrids Kopf und der Stuhl sinkt so in die Erde und Harry muss sich da das erste Mal so ein Lachen eigentlich verkneifen, was ich irgendwie schön finde, weil, also wie gesagt, ich habe auf dieser einen Beerdigung wirklich wahnsinnig viel geheult, ich habe auch auf anderen Beerdigungen dann geweint, aber ich finde, es ist auch in Ordnung, sich auch mal an was Schönes oder an was Lustiges oder so zu erinnern. Das passiert ja häufig dann danach, wenn man noch irgendwo was essen geht oder so. Und Harry kann ja die Rede von vorne auch gar nicht gut hören. Er kriegt nur so Worte mit wie Geistesadel, intellektueller Beitrag, Herzensgüte. Und ich habe auch noch nicht so viele Reden auf Beerdigungen mitbekommen. Bei meinem Opa speziell. Aber erinnere ich mich an auch an tatsächlich sehr persönliche Dinge, die dann gesagt wurden und auch mal was Lustiges, auch was Ernstes über vielleicht auch Schwächen, die er hatte oder so. Das fand ich sehr persönlich, das hat mir sehr gut gefallen und deswegen kann ich auch Harrys Gedanken so ein bisschen nachvollziehen, dass er sich denkt, der Dumbledore hätte das hier alle irgendwie, der hätte das vielleicht lockerer gesehen. Und erinnert sich an die erste Rede, die Dumbledore gehalten hat und die er ja beendet hat mit Schwachkopf, Krimskrams, Schwabbel, Speck, Quiek. Das finde ich auch im Kapitel an sich irgendwie schön, dass man dann nochmal den allerersten Moment, den Harry mit Dumbledore zusammen erlebt hat, bewusst erlebt hat, dass man den dann nochmal widerspiegelt. Und dann muss er sich ja auch schon wieder in Grinsen verkneifen. Und das ist ja tatsächlich eigentlich das Schöne in solchen Momenten, dass einem da vielleicht auch nochmal gute Erinnerungen einfallen und dass man...
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dass man
also nicht, so eine Beerdigung, die muss ja nicht ein todtrauriges Event sein,
ja,
sondern also gerade diese Momente, wo Harry dann auch mal irgendwie lächeln oder lachen konnte, wollte, gerade die machen das ja auch aus, ne? Also du musst ja jetzt nicht unbedingt dir diese Rede anhören und über jedes Wort da nachdenken oder so. Es reicht ja einfach, wenn du selbst irgendwann abdriftest und dann deine eigenen Erinnerungen irgendwie mit dir ausmachst oder dann auch später mit anderen Leuten über die Person, die verstorben ist, redest und dann einfach so Geschichten erzählst, dann einfach lustige Sachen erzählst, weil das ist ja auch toll, wenn man irgendwie positive Verbindung oder Assoziation oder Erinnerung an eine Person hat und darüber dann zusammenzukommen ist ja viel besser, als wenn da jeder einfach nur weint oder einfach nur da rumsteht und sagt, ja, ist tot, ne? Ist ja blöd.
Das
ist
ja vorbei so, jetzt.
Ja.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen, also ich, deswegen finde ich auch, ist so ein bisschen, ja, ich finde es schade, dass jetzt hier dann am Anfang, das ändert sich ja dann doch wirklich noch ein bisschen, dass die Jungen da eben nicht weinen, weil ich ansonsten diese Beerdigungsszene echt gut und auch realistisch irgendwie geschrieben finde. Also ja, dieses ganze Innenleben von Harry in dieser Beerdigung, das ist sehr nachvollziehbar.
Ja, finde ich auch, weil also es geht ja wirklich eins in das andere über. Die Meermenschen, die lauschen jetzt der Rede und Harry überlegt sich, oh, vor 2 Jahren hat Dumbledore hier am Ufer gesessen und hat mit denen gesprochen und er sprach ja auch Meerisch. Wie hat er das wohl gelernt? Und dann wird er offensichtlich noch trauriger und oh, ihm quellen heiße Tränen in die Augen, aber dann wendet er sich schnell von Ginny ab.
Doch. Ah ja, ja, nee, ja, okay, vor Frauen kann man nicht weinen. Nein.
Das wäre besonders peinlich. Irgendwie ist das wirklich schön beschrieben und dann auch, dass die Zentauren kommen, die ja eigentlich jetzt nicht immer so ein gutes Verhältnis mit Dumbledore hatten, aber ja offensichtlich im Grunde schon, sonst wären sie ja jetzt eben nicht gekommen. Sie spannen dann ja auch irgendwann ihre Bögen und schießen diese Pfeile als letztes Tribut dann noch ab. Und ja, Harry denkt einfach wahnsinnig viel wirklich über Dumbledore nach und aber auch darüber, dass eben viele Menschen, die ihm wahnsinnig viel bedeutet haben, sich vor ihn gestellt haben. Ja, bitte.
Ja, alle sind tot. Alle die er mochte. Tot. Ja, das ist natürlich
schon
jetzt auch
scheiße.
Irgendwie blöd.
Ja,
aber
das denke ich auch. Das ist auch irgendwie blöd. Bisschen.
Ja.
Ja, es ist. Weißt du, ich will Harry sowieso, ich verurteile den sowieso nicht so stark, aber ich denke halt auch immer wieder, boah, der ist 16, ne? Was der schon in seinem Leben dann mitgemacht hat und ich denke, dass zum Beispiel ja eben auch der Tod von Sirius ganz, ganz schwer für ihn war, aber auf eine andere Art eben. Also Dumbledore bedeutete einfach Sicherheit und die fällt jetzt weg und nichts ist mehr so wie vorher, gar nichts gefühlt.
Ja.
Das ist schon wahnsinnig belastend, denke ich. Ja, ja, naja. Dann ist die Rede eben irgendwann vorbei und dann schlängelt sich da irgendwie so rauchspiralförmig über dem Leichnam von Dumbledore. Und ein weißes Grabmal entsteht.
Und ein Phönix fliegt davon, ne?
Ja. Ja. Genau, und dann passiert eben das auch mit den Zentauren. Und dann stehen die vier eben auf.
Harry macht kurz mit Ginny Schluss.
Ja, und, aber sie hat das ja schon, sie hat das schon kommen sehen.
Genau.
Und er hat auch gewusst, es kommt so nicht, verstehen. Sei vorsichtig, tu es nicht.
Mhm.
Aber das ist einfach, weil die Seelenverwandte sind. Und deswegen wissen sie das. So musst du das sehen. Du musst das romantischer sehen.
Ja, ich finde auch noch sehr interessant, dass Harry ja das quasi begründet, das Schluss machen mit, naja, ihm würde es ja dann schlecht gehen, wenn Ginny getötet wird. Das fand ich auch
und
eine
Ginny
gute
wäre dann
Verklärung.
Tot übrigens.
Ja, nee, das ist nicht so wichtig, aber dass er dann quasi schuld daran wäre, das wäre halt das Blöde. Ja, na gut.
Aber auch das kann ich, also würdest du damit leben wollen, mit so einem Gedanken? Ich finde das okay.
Nee, aber man muss sich ja auch, also man muss ja nicht alles um sich drehen lassen. So in dem Moment wäre halt Ginny tot und das wäre scheiße und nicht, dass Harry damit leben müsste, dass wegen ihm Ginny gestorben ist. Das ist natürlich so nochmal on top scheiße für Harry, aber das sollte jetzt nicht so das Hauptargument sein von, naja, du stirbst dann und ich muss damit leben, dass du wegen mir gestorben bist.
Ja, aber vielleicht wäre sie auch etwas hartnäckiger, wenn er sagen würde, nee, es geht mir nur um dich. Aber wenn er dann sagt, es geht mir um mich,
damit
kriegst du Leute rum.
Ja.
Und er ist halt auch einfach immer noch 16, das ist einfach noch,
ja,
ist
klar.
Noch ein Teenager.
Ja, klar, also das sind natürlich jetzt hier auch Ansprüche an,
an Eltern.
Aber trotzdem, ja.
Ja.
Es ist trotzdem ein bisschen, erstens ist es sehr schmalzig, auch dass Ginny die ganze Zeit so weint und sagt, nee Harry, ich verstehe das, du musst Schluss machen mit mir. Also mir tut's leid, aber ich verstehe dich total, du bist
ja,
klug, du bist so edelmütig, du hast schon recht. Ich bin ja auch nur ein Mädchen und ich kann das ja, ich bin ja auch jünger und ich kann das ja gar nicht so einschätzen wie du. Weißt du, so lese ich das ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Harry auch da oder der Figur Harry natürlich ein bisschen Unrecht tue. Aber in dem Moment kommt auch vielleicht einfach ein bisschen zu viel Lebensrealität mit dazu. Und wo ich mir denke, so, weiß ich nicht.
Weil ich glaube irgendwie nicht, dass das so geschrieben wurde. Und ich lese das auch nicht so. Aber es ist ja wie alles einfach immer auch Interpretationssache, ne?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich ja sowieso selten ein gutes Haar an Harry lasse, bin
du
ich
bist
das schon
besser
so,
geworden. Lass den armen Jungen in Ruhe.
Ich bin schon besser geworden, aber mittlerweile, also ne, da hat ja auch sich ein Prozess irgendwie bei Harry, ist ja schon eingeläutet worden und bei mir dann auch mit der Zeit. Aber trotzdem finde ich bei so einer 50-50-Entscheidung, wo man jetzt sagen könnte, ist das jetzt eher negativ oder eher positiv, kann man das irgendwie Harry auslegen, dass ich es, glaube ich, doch eher negativ, weil ich dann
Pessimist bist du nicht.
Ja, vielleicht das. Vielleicht ist es aber auch einfach, dass Harry jetzt hier so als leidender Held inszeniert werden soll und ich das einfach ein bisschen lame finde insgesamt. Und
okay.
Ich weiß es nicht.
Ist in Ordnung.
Naja, jetzt gibt es natürlich noch eine Person, die Harry die ganze Zeit gemieden hat und das ist Scrimgeour und der fängt ihn jetzt dann aber doch noch nach der Beerdigung ab und möchte unbedingt mit Harry reden und Harry sagt dann zweimal, was wollen Sie? Ich will kein Smalltalk-mäßig so. Und dann ist Scrimgeour auch einfach, ja, okay, dann nicht. Und fängt dann einfach an, sein Begehr auszudrücken. Und zwar ist es eigentlich genau das Gleiche wie an Weihnachten auch. Willst du fürs Ministerium arbeiten? Was wolltest du? Oder was hat Dumbledore vorgehabt mit dir? Wo wart ihr zusammen? Und Harry sagt einfach so, nee, ich bin immer noch nicht so mit euch auf einer Wellenlänge. Auch wenn wir einen gemeinsamen Fight haben, so ich möchte lieber, weiß ich nicht,
euch zusammenarbeiten.
Alleine. Also, dass er jetzt hier nicht unbedingt das mit den Horcruxen verrät, fair enough. Dass er jetzt aber diesen Schutz von den Auroren ab, Dings, also abtut und sagt, nee, brauche ich nicht, ist ein bisschen weird. Also das
aber wie soll er
ganz.
Das machen? Also wie sollte er zum Beispiel Personenschutz bekommen und dann vor denen immer noch geheim halten, was da gerade passiert? Ich glaube, das geht auch nicht.
Guter Punkt, habe ich nicht dran gedacht.
Ich bin schlau.
Ja, das ist vielleicht, dann wirklich so der Grund. Ja, aber trotzdem ist es jetzt hier, also wird einfach so ein bisschen abgeblockt. Und ich finde, in der Szene könnte man jetzt schon sagen, also man könnte ja zumindest einen Deal machen, ne, dass man sagt, okay, alle unbegründeten Verhaftungen werden freigelassen und dafür spiele ich dann euer Maskottchen und stelle mich auf die Seite, um einfach eine Einheit zu bilden. Das wäre ja echt für diesen Kampf gegen Voldemort nicht so dumm. Also
ich schweige ja. Auch erst.
Mal gucken, wie sich hier alles entwickelt. Wir haben dann ja noch dieses abschließende Gespräch mit Ron und Hermine und Harry, wo dann das Vorgehen für die nächste Zeit irgendwie nochmal ein bisschen erläutert wird. Und dort kommt dann eben heraus, dass Harry jetzt sich ja auch von denen verabschieden möchte und jetzt erstmal nach Godric Hollow gehen will. Godric's Hollow, nach seinem Geburtstag natürlich erst, weil diesen Schutz möchte er ja noch mitnehmen und das hat ja auch Dumbledore gewollt so. Und danach wird er sich dann eben so ein bisschen, also erstmal macht er so ein bisschen, er findet zu seinen Wurzeln. Ich glaube, heutzutage würde er so ein Work and Travel in Australien machen und danach widmet er sich nochmal den wichtigen Sachen, also der Vernichtung von Voldemort. Und deswegen ist es jetzt Zeit, Lebewohl zu sagen. Und dann intervenieren natürlich Ron und Hermine und sagen, wir kommen natürlich mit,
das
Harry.
Ist so
wie hast
schön.
Du dir das vorgestellt? Das ja, ich fand es am Ende ein bisschen schmalzig.
Ich finde es schön.
Ja, kann ich auch verstehen. Also es ist natürlich unumgänglich, dass die das zu dritt machen.
Es wäre super komisch, das letzte Buch nur Harry.
Ja.
So ganz alleine.
aber ich fand es so ein bisschen. Also da war es dann halt wieder so der leidende Held. Weißt du, Harry
macht, leidet also, auch. Es ist auch
bevor
scheiße.
Bevor er fragt, so ey, wollt ihr mitkommen oder so, sagt er, nee, ich gehe allein, das ist zu gefährlich,
aber
das kann ich euch nicht antun.
Stell dir mal vor, du weißt, das ist scheiße gefährlich. Gehst du dann zu deinen Freunden und sagst, wollt ihr eigentlich mitkommen? Das könnte tödlich sein, aber wollt ihr mit? So, also wenn sie es
ja,
ganz von sich alleine
ja.
sagen, dann ist es
vielleicht
ja auch leichter.
So, hier, das ist mein Plan. Seid ihr dabei? Seid ihr nicht dabei? Ist es in Ordnung, wenn ihr nicht dabei seid? Ich werde es machen, aber.
Aber bei sowas Nein zu sagen, das ist ja richtig bescheiden. Da musst du ja eigentlich schon Ja sagen.
Nö.
Aber doch, finde ich wohl. Ich würde auf jeden Fall denken, ja, ich kann jetzt nicht Nein sagen. Ich muss jetzt Ja sagen. Ich muss jetzt auf eine geheime, tödliche Mission. Danke.
Also ich finde, in einer guten Freundschaft kann man auch sagen, wenn man etwas nicht machen möchte.
Ja, grundsätzlich schon. Vor allem auch, willst du dann und dann mit mir das und das unternehmen? Da kann ich auch sagen, nein. Aber möchtest du zu meinem Schutz, damit ich auch nicht alleine bin und damit die Welt gerettet wird, auf eine tödliche Mission gehen? Weiß ich nicht. Ich glaube, da könnte ich nicht Nein sagen. Weiß ich nicht.
Naja.
Auf jeden Fall endet das Kapitel ja eigentlich dann sehr schön, also indem Harry dann denkt, okay, ist jetzt auf jeden Fall Chaos, alles schrecklich und so, aber wenigstens wird er diesen einen schönen Tag noch erleben mit der Hochzeit von Bill und Fleur nämlich und dass
ja.
er sich darauf freut. Das finde ich schön.
Da haben wir doch jetzt schon zwei Punkte, die echt dämlich sind. Also diese Hochzeit und dass Harry nach seinem, oder erstmal zu den Dursleys geht. Das sind ja so zwei Momente, wo er total anfällig ist für einen Angriff. Also einmal so um seinen Geburtstag herum, weil sobald die dunkle Seite herausgefunden hat, dass Harry nach zu den Dursleys zurückgegangen ist, wissen die ja auch, okay, am 17. Geburtstag oder an dem Tag halt, wird oder so drumherum, irgendwann wird Harry diesen Ort verlassen und da können wir uns ja einfach gut positionieren um dieses Haus rum oder so und einfach gucken, dass wir ihn abfangen. So, das ist der erste Moment. Und dann, sobald man weiß, dass es so eine Hochzeit gibt, wo ja nicht nur vielleicht Harry, sondern auch ganz, ganz viele andere Leute dabei sind, die die Feinde von den Todessern und die Feinde von Voldemort sind, das ist natürlich auch so ein total gefährliches Event, wo man auch gut angegriffen werden könnte. Und an Harrys Stelle würde ich da einfach bei beiden nicht sein. Auch wenn das natürlich total blöd ist, aber das ist einfach viel zu gefährlich. Hm. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, es ist okay für mich.
Mhm.
Weil ich es, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde es irgendwie nicht so schlimm, aber ich kann es nicht mal begründen.
Also für das Buch sind das natürlich zwei hervorragende Möglichkeiten, um so ein bisschen Drama und Spannung reinzubringen, ne? Man muss ja vielleicht auch nicht beide Momente für einen Angriff nutzen, so aus Sicht der Autorin. Aber einer wird auf jeden Fall dabei sein, denke ich jetzt einfach mal. So, weil das einfach, das ist ja wirklich, du hast den Zeit, du hast den Ort. Was soll schiefgehen aus Sicht der Bösen? So, das ist ja, also mehr oder... Nee, also du kannst dich ja einfach positionieren und wenn man Harry halt nicht kriegt, dann hat man ihn nicht. Aber die Chance, dass man ihn kriegt, ist halt richtig hoch. Ich weiß nicht. Also
das erfahren wir alles im Buch 7.
Ja, ja, ja.
Ich komme mal zu den Fragen und Anmerkungen. Und zwar hat Felix uns gefragt, hätte Dumbledore wohl gewollt, dass die ganzen Heuchler aus dem Ministerium kommen. Und ich sage das mit voller Überzeugung, das wäre dem scheißegal. Interessiert ihn gar nicht, glaube ich.
Ja, ist natürlich auch so ein bisschen das Ding, dass Dumbledore eine Person des öffentlichen Lebens ist und ich glaube, so eine private Beerdigung mit nur Freunden und so, das wäre, glaube ich, sehr schwierig gewesen oder die müsste an einem separaten Datum einfach stattfinden. Mhm. Aber ja, also so gesehen ist das ja ein arige Promi und da hast du halt... Es ist irgendwie schwierig, eine private Beerdigung zu organisieren, wo auch nur bestimmte Leute hingehen dürfen.
Mm. Ja, und ich glaube, der hätte einfach drüber gestanden. Ob ihn die Leute mögen oder nicht, ist ihm ja auch egal. So, also von daher.
Eben, der ist ja eh tot.
Ja, das auch. Es ist halt, es geht viel um Harrys und Ginnys Trennung.
Wie ist denn da so das Stimmungsbild?
Es ist wenig Stimmungsbild, es wird eigentlich nur gefragt, wie wir das finden. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen. Sophie schreibt, wieso meint ihr, musste ein so mächtiger Charakter wie Dumbledore nicht in einem epischen Kampf sterben, sondern wurde in schon geschwächtem Zustand ermordet, beziehungsweise was hat das mit euch gemacht? Vielleicht ist gerade das ja irgendwie auch gut. So. Also das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, das macht mehr mit einem, als wenn das jetzt wirklich so ein, zum Beispiel ein Kampf mit Voldemort oder so gewesen wäre.
Ja, ist natürlich erstmal der Verrat, ne, der viel dazu beiträgt, dass das eine emotionale Szene ist. Dadurch, dass Dumbledore ja Snape immer vertraut hat oder vielleicht auch immer noch vertraut. Aber in dieser Szene geht man ja erstmal davon aus, dass Snape ihn hintergangen hat. Und das ist natürlich erstmal hart. Dann bringt das, oder ist es vielleicht auch einfach für diese Szene zuträglich, dass er nicht im Kampf gestorben ist, weil man dann sagt, okay, da ist jemand, der stärker ist als er, sondern dass er einfach in einem schwachen Moment, weil er sich selbst geschwächt hat für das Wohl der Allgemeinheit, weil er eben diesen Horcrux finden wollte, dass er deswegen dann eben viel anfälliger war und dann leichte Beute für jemanden, der ihm eigentlich vielleicht gar nicht so gewachsen wäre. Das ist natürlich nochmal ein bisschen dramatischer.
Mhm. Ja. Naomi möchte wissen, was wird die größte Veränderung im letzten Buch sein?
Ja, dass man anscheinend ja nicht mehr in Hogwarts ist, ne? Oder zumindest nicht mehr den Großteil, sondern ja, mehr auf Schatzsuche. Also das ist ja schon ein großer Unterschied, dass das Setting einfach ein bisschen variabler ist.
Da haben wir so nichts. Dann kommen wir zu Top und Flop.
Ja, Flop ist, würde ich sagen, easy Scrimgeour, ne? Ja. So eine Beerdigung dann nochmal zu nehmen, ist natürlich, also für seine eigenen Interessen zu nutzen, ist einfach so ein Scheiß-Move.
Ja.
Und ist recht unsympathisch, auch wenn jetzt da eine gewisse Dringlichkeit auch hinter ist und vielleicht das Angebot oder Harry da auf jeden Fall auch was rausschlagen könnte und jetzt gar nicht so auf seine eigene persönliche Meinung beharren müsste. Also ja, aber Scrimgeour insgesamt einfach dann doch der Flop des Kapitels.
Ja. Hast du einen Top?
Top finde ich sehr schwierig. Mhm. Also, weil Harry finde ich auch zu unsympathisch in diesem Kapitel. Da habe ich zu viele Probleme mit.
Mhm.
Ja, vielleicht Ron und Hermine, die dann sich so anbieten, so, ja, naja, natürlich kommen wir mit, also wir lassen dich da nicht alleine. das ist ja dann doch auch ein gewisses Opfer, dass die dann bereit sind einzugehen oder eine gewisse Gefahr. Vielleicht ja die beiden.
Ich habe Harry, weil ich finde seine Gedankenwelt eigentlich in dem Kapitel sehr nachvollziehbar und mag ich irgendwie, holt mich ab.
Ja, interessant. Dann sind wir mal sehr gespannt, wie der Film heute Abend am 19.04. sein wird um 19 Uhr.
Ach ja, das ist ja heute.
Da bin ich, mal gucken, wie das so umgesetzt wird, welche Szenen drin sind, was nicht drin ist, was überhaupt in diesem Buch passiert ist. Da werden wir natürlich dann auch nächste Woche nochmal über das gesamte Buch reflektieren und so ein bisschen eine abschließende Meinung abgeben. Und der Film ist natürlich eine super Auffrischung dafür, ne? Damit man dann nochmal irgendwie an die wichtigsten Punkte erinnert wird. Also heute Abend, 19.04.2024 um 19 Uhr, gucken wir uns das bei Discord an. Den Link zum Discord-Kanal findet ihr aber auch in unseren Shownotes. Und Nadine guckt schon ganz panisch auf die Uhr. Wir wollen euch deswegen nicht länger hier in der Folge lassen und vor allem dich nicht, Nadine. Wir freuen uns auf heute Abend und auf nächste Woche. Bis dahin, bleibt buttrig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.